Wir haben sicher alle mitgesungen und der Wunsch ist in uns groß geworden. Komm, Herr Jesus, komm heute, brech alle Macht Satans, mach alle frei, hilf allen, rette alle, befreie alle, segne alle. Damit haben wir diesen Wunsch verbunden. Herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn. Lasst uns mit dem Lied 541 beginnen. 541, bald kommt der Herr, Halleluja, doch nicht in Niedrigkeit. Das Reich ist sein, Halleluja, in alle Ewigkeit. 541. Bald kommt der Herr, Halleluja, doch nicht in Niedrigkeit. Das Reich ist sein, Halleluja, in alle Ewigkeit. Seid bereit, vor ihm zu stehen, seine Herrlichkeit zu sehen. Was er verheißt, Halleluja, das wird an uns geschehen. Bald kommt der Herr, Halleluja, der einst als stilles Lamm die Sünden trug, Halleluja, und starb am Kreuze stand. Seid bereit, vor ihm zu stehen, seine Herrlichkeit zu sehen. Was er verheißt, Halleluja, das wird an uns geschehen. Bald kommt der Herr, Halleluja, mit königlicher Pracht. Das Reich, Halleluja, sein ist Gewalt und Macht. Seid bereit, vor ihm zu stehen, seine Herrlichkeit zu sehen. Was er verheißt, Halleluja, das wird an uns geschehen. Bald kommt der Herr, Halleluja, regiert den Erdenkreis und füllt ihn ganz, Halleluja, mit seines Namens Preis. Seid bereit, vor ihm zu stehen, seine Herrlichkeit zu sehen. Was er verheißt, Halleluja, das wird an uns geschehen. Dazu sagen wir Amen. 544 passt auch dazu, wenn der ewige Morgen taget und die Zeit wird nicht mehr sein. Es wird bald sein. 544.
Wenn der ewige Morgen taget und die Zeit wird nicht mehr sein, wenn in alle Gräber tönt des Königs Wort, wenn einst Millionen kommen vor dem Richter groß und klein, und der Herr die seinen rufe, bin ich dort. Wenn der Herr die seinen rufet, wenn der Herr die seinen rufet, durch die Gnade meines Heilands bin ich dort. Wenn die Wetter Gottes flammen in dem großen Weltenbrand und Gott seinen Feinden Zuruf weichen wird, aber freundlich denen nahe, die da stehen zu rechten Hand, der Herr, die seinen rufen, will ich dort. Wenn der Herr, die seinen rufet, wenn der Herr, die seinen rufet, wenn der Herr, die seinen rufet, durch die Gnade meines Heilands bin ich dort. Lass uns doch mit Ernst bedenken jenes Tages Wichtigkeit und mit heiligem Eifer in Gottes Wort, dass wir freudig fliehen können, komme bald, ich bin bereit, wenn der Herr seinen rufen will, ich dort. Wenn der Herr die seinen rufet, wenn der Herr die seinen rufet, wenn der Herr die seinen rufet, durch die Gnade meines Heilands bin ich dort.
Auch dazu können wir Amen sagen. Nur durch die Gnade werden wir dort sein. Und Gott spricht, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wes ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Wer den Herrn hier aufnimmt, wird dann von ihm aufgenommen werden. Das eine gehört zum anderen. Singen wir noch 545, es passt auch gut zu dem, was unsere Sänger schon gesungen haben. 545, es harrt die Braut so lange schon. Großer Gott, das haben wir gesungen und das glauben wir. Geliebter Herr, wir glauben, dass du gegenwärtig bist. Wir glauben, dass du derselbe bist. Wir glauben, dass dein Blut, dein Wort und dein Geist noch heute wirksam ist und sind und die gleiche Kraft offenbar wird. Rette, heile, befreie und segne aus dem Reichtum deiner Gnade. Schenk Offenbarung deines Willens und deines Wortes. Schenk uns innere Zustimmung zu dem, was du uns zu sagen hast. Wir stellen diese Versammlung unter die Leitung deines Geistes im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen.
Amen.
Amen. Ihr mögt euch setzen. Auch ich möchte alle nochmals sehr herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen unseres Herrn. Darf ich fragen, wer heute zum ersten Mal hier ist? Haben wir einige, die heute zum ersten Mal hier sind? Hebt doch kurz die Hand. Steht doch mal bitte auf. Ja, sicher. Ganz herzlich willkommen. Gott, der Herr, segne euch in unserer Mitte. Herzlich willkommen. Ja, die beiden Schwestern aus Chile sind ja schon willkommen geheißen worden. Ich möchte es meinerseits noch einmal tun. Ihr alle wisst ja, dass Gott es so geführt hat, dass nach 40 Jahren der direkten geistlichen und irdischen Gefangenschaft. Ein Ehepaar aus Chile zum ersten Mal nach Krefeld in die Versammlung kam und gesegnet wurde und zurückgekehrt ist und einfach sagte, hört mal, dieser Mann, den wir dort predigen gehört haben, der muss zu uns kommen. Den müsst ihr alle hören. Und dann hat Gott die Tür geöffnet, das erste Mal und dann das zweite Mal. Und Gott hat gesegnet. Beim ersten Mal oder bei der ersten Taufe waren dann 125, die sich biblisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen ließen. Und so ist das Gefängnis gesprengt worden. Es war eine geistliche Gefangenschaft eines Mannes unter ganz frommem Vorwand. Ein Mann, der das Dritte Reich noch in vollen Zügen mitbekommen hat, der wohl noch wusste, was Konzentrationslager sind und wie sie geführt werden. Aber wie eben schon gesagt, Gott hat Gnade geschenkt und die meisten haben das Wort angenommen. Und dann konnte unser Bruder Helmut Miskis auch dort sein und mit dem Wort dienen. Dann Papa Miskis aus Sao Paulo und dann Bruder Graf, und der wird immer wieder dorthin. Bruder Graf wird immer wieder dorthin. Er hat alle und alle haben ihn besonders ins Herz geschlossen und dafür sind wir dankbar. Wir haben ja unsere Aufgabenbereiche und Bruder Frank muss nicht überall sein. Die verschiedenen Brüder können an verschiedenen Orten in verschiedenen Ländern sein. Wir sind auch dankbar besonders für Bruder Helmut Miskis, der ja dafür Sorge trägt, dass alle Portugiesisch Sprechenden betreut werden, ob es in Südamerika, ob es in Afrika oder Europa ist. Wir sind dankbar für unsere Brüder. Dann haben wir heute auch Bruder Paul Schmidt in unserer Mitte, der dafür Sorge trägt, dass alle, die der russischen Sprache mächtig sind, betreut werden. Bruder Barry, unser Freund und Bruder, Gott gebraucht ihn ganz gewaltig in der französischen Sprache weltweit. Ebenfalls Bruder Etienne Genton. Und es sind eine Anzahl Brüder, die vom Herrn gebraucht werden und in gleichem Geiste mit demselben Wort, mit der gleichen Botschaft unterwegs sind und sie mit anderen teilen. Heute werde ich ganz kurz auf unsere Reise, die wir durch Israel jetzt im Mai gemacht haben, eingehen. Noch nie war ich so erschüttert. Noch nie habe ich so geheult in Jerusalem, in der Gedächtnisstätte der 6 Millionen Juden, die im Dritten Reich ermordet worden sind. Man kann jetzt durch die neu erbaute Gedächtnisstätte Yad Vashem, wie auf der Bahnhofstraße hier in Zürich, auf und ab gehen von einem Raum zum anderen. Und überall sieht man die Bilder, die Fotos, die Zahl der Ermordeten in all den verschiedenen Lagern. Das hält kein Mensch aus. In einer so kurzen Zeit 6 Millionen nur weil sie Juden waren, nur weil Gott über Abraham, Isaak und Jakob sein Volk erwählt hat, sein Bundesvolk erwählt hat. Es zeigt uns, dass alle, die von Gott erwählt sind, auf dieser Erde keinen Raum haben. Schon Abraham, gemäß Hebräer 11, suchte die Stadt, deren Erbauer Gott ist, wohnte in Zelten und sprach: Wir haben hier keine bleibende Stadt, wir suchen die zukünftige. Doch gerade für Menschen, die eine deutsche Nationalität haben und einen entsprechenden Reisepass, ist das schon sehr bedrückend. Umso dankbarer bin ich, dass ich Bruder Brenhem am 3. Dezember 1962 auf die Tötung der Juden angesprochen und gefragt habe, ob ein Fluch auf Deutschland liegt wegen der Ermordung der Juden. Und die Frage ist kurz und bündig beantwortet worden. Bruder Frank, auf Deutschland liegt kein Fluch. Gott wird die zur Rechenschaft ziehen, die es getan haben. Ich habe bei diesem Rundgang daran gedacht, was Bruder Goldner widerfahren ist. Wie viele von euch kennen Bruder Goldner noch? Doch eine ganze Anzahl. Bruder Goldner hatte ein schreckliches Erlebnis. Er war in einem solchen Gaslager, hat als 15-Jähriger die toten Leichen in den Gasofen mit seinem Freund, auch Jude, unter SS-Bewachung reinwerfen müssen. Und plötzlich sah er seine eigene Schwester und hat seine eigene Schwester unter SS-Bewachung ins Krematorium geworfen. Und er sagte mir an einem Abend: Bruder Frank, hast du Zeit für mich? Ich sagte: immer. Dann sprachen wir miteinander und er offenbarte mir das, was mit ihm geschehen war, und sagte: Bruder Frank, bis heute habe ich einen Groll, einen Hass gegen alle Deutschen gehabt. Den möchte ich heute loswerden. Kannst du mit mir beten? Und wir beugten unsere Knie und haben miteinander gebeten. Er hat ein Magengeschwür jahrelang und Gott hat ihn tatsächlich am gleichen Tage im gleichen Gebet geheilt. Es hat in mir tatsächlich eine solche Anzahl Erinnerungen hervorgerufen aus der Vergangenheit. Natürlich auch etwas Gutes, dass die Juden entsprechend der Verheißung aus 143 Ländern heimgekehrt sind und dass sie das Kommen des Messias erwarten. Und trotzdem muss oder darf wohl gesagt werden: wer das Gnadenangebot ablehnt, der muss mit allem rechnen. Der muss mit allem rechnen. Damals haben sie gesagt: sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Brüder und Schwestern, die göttliche Botschaft, die an uns gerichtet wird, muss angenommen werden, muss geglaubt werden. Der Herr hat es so geführt, dass allen, die ihm glauben, geholfen wird. Alle, die ihm nicht glauben, sind dann nicht mehr unter seiner Obhut. Das Volk Israel hat sich tatsächlich durch Ungehorsam aus der Obhut Gottes herausbegeben, hat den Heilsplan Gottes für sich nicht angenommen, und so ist das Leid gekommen, wie wir es im fünften Siegel finden, dass die Märtyrer, die jüdischen Märtyrer um Rache schreien: Wie lange, bis du das Blut deiner Knechte rächst? Und dann kam die Antwort: Wartet noch, bis der Rest hinzukommt, der ebenfalls den Tod, so wie ihr erlitten habt, erleiden werden. Ich möchte zu dem Thema nur die Stellen lesen, nur drei Bibelstellen lesen und schon damit verbinden, was wir heute hier betrachten wollen, nämlich die vollkommene Erlösung, die für uns am Kreuz auf Golgatha geschah. Amos, 9. Kapitel von Vers 14, Amos 9 von Vers 14, dann will ich auch das Geschick meines Volkes Israel wenden, und ich will, dass sie, und ich will die verwüsteten Städte wieder aufbauen, dass sie darin wohnen, dass sie Weinberge anpflanzen und den Wein von ihnen trinken, dass sie Gärten anlegen und deren Früchte genießen, dann will ich sie in ihren Boden einpflanzen, und sie sollen nicht wieder ausgerissen werden aus ihrem Grund und Boden, den ich ihnen gegeben habe. Der Herr, dein Gott, hat es verheißen. Obadja hat ja nur ein Kapitel. Obadja, und hier lesen wir Vers 17. Obadja, erstes Kapitel, Vers 17. Aber auf dem Berge Zion wird eine Rettung sein, und er wird als heiliges Gebiet gelten. Und die vom Hause Jakob werden ihren Besitz wieder einnehmen. Was uns, und das möchte ich auch noch kurz erwähnen dürfen, sehr nahe ging, war, als wir an der Klagemauer in den Bereich gegangen sind, in den nur Männer Zutritt haben, und gesehen, wie sich die 13-jährigen Jungen die Gebetsriemen um den rechten Arm tun, wie sie ihre Gebetsriemen um den Kopf tun und wie sie hier vorne die viereckige Lederrolle haben mit dem Glaubensbekenntnis aus 5. Mose 6, Vers 4 bis 9, höre Israel, Schma Israel, höre Israel, und sich bewegen, hin und her bewegen, und trotzdem ist die Decke über ihrem Herzen und über ihren Augen. Und das tut weh. Und wenn Paulus dann an die Korinther schreibt, dass die Decke, die Mose über sein Angesicht legte, als sein Angesicht vom Glanz strahlte und seine Brüder ihn nicht einmal anschauen konnten, hat er die Decke über sich getan und der Glanz verschwand ohne dass sie es mitbekommen haben. Und dann schreibt Paulus, diese Decke kann nur in Jesus Christus weggenommen werden. Vorher sehen wir nichts. Wir können uns noch so anstrengen. Es beginnt alles mit der Offenbarung Jesu Christi, unseres Herrn. Deshalb sagte er, die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber werdet mich sehen, ich werde mich euch offenbaren. Wer es nachlesen möchte, über Mose, 2. Mose 34, von Vers 27 bis 35, im Vers 33 steht, dass Mose sein Angesicht verhüllte, in 2. Korinther, dem 3. Kapitel, von Vers 6 bis 18, haben wir die gesamte Beschreibung. Hier führt der Apostel aus, dass wir als Diener des neuen Bundes im Vergleich zu dem, was im Alten Testament war, vielleicht lesen wir 2, 3 Verse aus 2. Korinther, dem 3. Kapitel von Vers 6. Er ist es auch, der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Und so weiter. Dann Vers 9. Denn wenn schon der Dienst, der die Verurteilung bringt, Herrlichkeit besaß, so muss doch der Dienst, der die Rechtsprechung vermittelt, in noch viel höherem Grade überreich an Herrlichkeit sein. Dann vielleicht noch Vers 14. Indessen ihr geistliches Denken verhärtet worden ist, denn bis auf den heutigen Tag ist dieselbe Decke noch immer da, wenn sie die Schriften des alten Bundes lesen, weil sie nur in Christus weggenommen wird. Es ist einfach wunderbar, wenn wir die Überleitung aus dem Alten in das Neue Testament sehen. Ich denke jetzt an Matthäus 17, wo unser Herr von Vers 2 die Verklärung erlebte, sein Angesicht strahlte wie die Sonne, jetzt im Vergleich zu Mose. Das Angesicht Mose strahlte. Hier lesen wir von unserem Herrn in Matthäus 17, Vers 2, da wurde er vor ihren Augen verwandelt. Sein Antlitz leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden hell glänzend wie das Licht. Hier sehen wir unseren geliebten Herrn in der Verklärung, so wie er dann in Offenbarung, dem 1. Kapitel, gesehen wird, wo er mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandelt. Im Übrigen haben wir vor der Knesset auch die Erklärung über den herrlichen, großen, majestätischen, 7-fachen Leuchter bekommen. Und Bruder Zwicker ist nach Bruder Goldner in der Tat der beste Mann in ganz Israel. Seine innigen Erklärungen lassen wirklich überhaupt nichts aus. Doch wenn wir zum Beispiel zu 2. Mose 25 gehen, dann haben wir nicht die Erklärung über den siebenfachen Leuchter, sondern hier haben wir eine große und herrliche Tatsache. Der siebenfache Leuchter mit all seinen Blumenkelchen, mit all seinen Blüten, mit seinen sechs Armen rechts und links, war ursprünglich ein einziger Klumpen Gold. Ein einziger Klumpen Gold. Und aus diesem einen einzigen Klumpen Gold hat der Mann, der von Gott beauftragt war, diesen Leuchter herzustellen, angefangen. Und alles war aus diesem einen Klumpen Gold. Der Schaft, die Arme rechts und links, die Blütenknäufe, alles, alles, alles aus einem Guss. Und dann gehen wir zu Sacharja, dem vierten Kapitel, und sehen den goldenen Leuchter und über dem goldenen Leuchter den Ölbehälter und sieben Gießröhren leiten das Öl aus dem Behälter in die sieben Lampen hinein. Und dann zur Offenbarung, dem ersten Kapitel, Johannes sah sieben Leuchter, die die eine Gemeinde in den sieben Abschnitten darstellen, und derselbe Heilige Geist strömt aus dem einen Ölbehälter in diese sieben Lampen im Laufe der Gnadenzeit hinein. Nicht eine Erklärung, sondern Offenbarung. Im ganzen Alten Testament haben doch all diese Dinge einen Vorschatten geworfen auf das, was im Neuen Testament Realität werden sollte, Realität wurde. Die Gemeinde ist aus einem Guss. Wir gehen alle auf einen Vater zurück. Und beim Abendmahl wird ein Brot gebacken zur Veranschaulichung, dass wir uns alle in das eine Brot teilen. Ich kann es vorlesen. 1. Korinther, 10. Kapitel in diesem Fall. In Kapitel 11 kommt die allgemeine Beschreibung. In 1. Korinther, dem 10. Kapitel, haben wir vor Augen geführt bekommen, dass die Gemeinde wirklich ein Leib ist. Kein Stückwerk, kein Flickwerk, sondern der Leib des Herrn. Einfach von oben bis unten, alle aus demselben Material. 1. Korinther, 10. Kapitel, Vers 16 und 17. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi, weil es ein einziges Brot ist, sind wir trotz unserer Vielheit doch ein einziger Leib, denn wir alle teilen uns in das eine Brot aus einem Guss. Brüder und Schwestern, Gott hat uns Gnade geschenkt. Aus allem Kopfglauben, aus allem religiösen Glauben herauszukommen und so zu glauben, wie die Schrift es gesagt hat, und alles, was Gott verheißen hat, aus Gnaden zu erleben. Wir haben ja in diesen Tagen Karfreitag hinter uns, Ostern und Christi Himmelfahrt, Pfingsten steht direkt bevor. Ich möchte zu diesen Hauptereignissen ein paar Stellen lesen. Die erste aus dem Propheten Sacharja, aus dem Propheten Sacharja. Und hier könnten wir Vers 11 lesen. Sacharja 9, Vers 11. Auch ich will, was dich betrifft, um des Blutbundes willen, den ich mit dir geschlossen habe, deine Gefangenen in Freiheit versetzen. Lesen wir aus Amos oder zunächst vielleicht noch aus Hosea, was im Alten Testament verheißen wurde, Hosea Kapitel 13, Vers 14. Aus der Gewalt des Totenreiches sollte ich sie befreien, vom Tode sie loskaufen. Wo sind deine Seuchen, o Tod? Wo ist deine Pest, o Unterwelt? Mitleid ist meinen Augen verborgen. Gehen wir zu den beiden Psalmen, die darüber berichten, was geschah, als unser Herr die Erlösung vollbracht hatte und zur Herrlichkeit einging. Psalm 24 von Vers 7. Hebt hoch ihr Tore, eure Häupter, und öffnet euch weit, ihr uralten Pforten, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist denn der König der Ehren? Der Herr, gar stark und ein Held. Der Herr, ein Held in der Schlacht. Wir denken jetzt an Jesaja 9, Vers 5 und 6. Sein Name lautet wunderbar, Rat, Kraft, Held, ewig Vater, Friedefürst, ein Held. Wir waren auch jetzt in Gethsemane, wo unser Herr gerungen, wo der Kampf so heiß wurde, dass sein Schweiß wie Blutstropfen zur Erde fiel. Ein Held in der Schlacht. Er hat gewonnen. Er hat gesiegt. Er ist auferstanden. Der Triumph ist sein. Der Triumph ist unser. Sein Sieg ist unser Sieg. Seine Auferstehung garantiert unsere Auferstehung. Hebt hoch, ihr Tore, eure Häupter. Glory, Halleluja. Hebt hoch, ihr Tore, eure Häupter, und öffnet euch weit, ihr uralten Pforten, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist denn der König der Ehren? Der Herr der Herrscharen, der ist der König der Ehren. Psalm 47 von Vers 6, Aufgefahren ist Gott unter Jauchzen, der Herr beim Schall der Posaune. Lob singet Gott, Lob singet unserem König, Lob singet. Den König der ganzen Erde ist Gott. So singt ihm denn ein kunstvolles Lied. Gott ist König geworden über die Völker. Gott hat sich gesetzt auf seinen heiligen Thron. Die Edlen der Völker haben sich versammelt als das Volk des Gottes Abrahams. Denn Gott sind untertan alle Schilde der Erde. Hoch erhaben steht er da. Wir könnten jetzt zu vielen Bibelstellen gehen. Lasst mich noch im Neuen Testament einige lesen. Wir freuen uns einfach darüber, dass wir Anteil an der vollen Erlösung haben. Versöhnung, Gnade und Heil. Vergebung und Heilsgewissheit. Gott hat uns angenommen. Gott war in Christo und hat die Welt mit sich selber versöhnt. Gott hat sein Wort als den Samen in uns hineingelegt und ist mit seinem Geist darüber gekommen und hat den Lebenskeim hervorsprießen lassen. Und wir sind wiedergeboren worden zu einer lebendigen Hoffnung, Kraft der Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Ins Grab wurde der natürliche Leib gelegt, der am Hügel Golgatha gekreuzigt wurde. Im Übrigen hatten wir diesmal eine Dame als Führerin und die hat uns dann erklären wollen, was mit dem Hügel Golgatha früher geschah. Ich muss ehrlich sagen, daran war ich nicht interessiert, mussten das kurz über uns ergehen lassen. Und die Dame erklärte, dass der Schuldige, der Verbrecher, ist nach oben hingeführt worden, ist dann runtergestoßen worden, um unten nach seiner Ankunft dann gesteinigt zu werden. Das war der Moment, wo es mir reichte. Und ich ging zu der Dame und sagte, ich möchte doch aus der Heiligen Schrift etwas vorlesen, das eben das Ereignis betrifft, um das es heute hier geht. Und wir lasen aus dem Johannesevangelium, dem 19. Kapitel, von dem, was auf Golgatha geschah, und dass in der Nähe ein Garten war, und dass dort ein Grab war, und dass Josef von Arimathea den Leib des Herrn hineingelegt hat. Einfach schön, wenn wir uns das so vergegenwärtigen können. Brüder und Schwestern, denkt mal für einen Augenblick darüber nach. Der Tod war doch zu allen Menschen hindurchgedrungen. Die einzige Ausnahme, die Gott machte, war mit Henoch, weil Henoch der siebente von Adam war. Er hatte Gottes Wohlgefallen und ist von der Erde genommen worden und hat seine Verwandlung erlebt und ward nicht mehr gefunden auf Erden. Aber alle anderen hat der Tod doch früher oder später heimgesucht. Und jetzt kommt unser Herr aus der Geistleiblichkeit in die Fleischleiblichkeit, um leiden, um sterben zu können, um dem Tode die Macht zu nehmen, um den Stachel des Todes herauszuziehen und dann, um siegreich aufzuerstehen und ausrufen zu können, ich lebe und ihr sollt auch leben. Im Johannesevangelium, dem 11. Kapitel, sagte unser Herr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dann hat er es bewiesen, er ist die Auferstehung. Er hat es nicht nur gesagt, er ist das Leben. In ihm haben wir das Leben und volles Genüge. Er spricht, ich bin gekommen, auf dass sie Leben und volles Genüge haben. Wir brauchen den Tod überhaupt nicht zu fürchten. Die Furcht ist nicht mehr da. Nicht nur der Stachel des Todes ist gezogen worden. Der Tod ist überwunden. Wir warten nur auf den Augenblick, wo gemäß 1. Korinther 15 der Tod in den Sieg verschlungen wird. Und dann wird ausgerufen werden, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dank sei Gott, der uns den Sieg gegeben hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Brüder und Schwestern, eigentlich sollten wir nicht so niedergeschlagen sein. Ich weiß, die Gläubigen gehen alle durch Prüfungen. Und wer noch nicht durch Prüfungen gegangen ist, auf den warten sie noch. Auf den warten sie noch. Macht euch keine Sorgen, alle Gläubigen gehen durch Prüfungen, durch schwere Prüfungen hindurch. Aber das hilft und trägt dazu bei, dass wir von dieser Erde mehr und mehr gelöst werden, nicht? Und man kann heute auch bei den Jugendlichen sehen, die haben alle keine großen Pläne mehr. Natürlich leben sie alle, wie sich's gehört, aber im Grunde genommen sind alle wahrhaft Gläubigen nicht Bürger dieser Welt, sondern unser Bürgertum ist im Himmel, wie Paulus geschrieben hat. Hier ist nicht unsere bleibende Stätte, sondern der Herr ist hingegangen und hat die Stätte bereitet und sprach, und es sagt es noch heute, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen. Also, Golgatha ist eine göttliche Tatsache hier auf Erden. Erlösung, Versöhnung, Vergebung, Gnade und Heil. Die Auferstehung ist eine göttliche Tatsache. Das neue Leben ist hervorgekommen. Ich lebe und ihr sollt auch leben. In die Gruft wurde ein natürlicher Leib gelegt, auferweckt. Ein verwandelter Leib, der durch Türen gehen konnte, die verschlossen waren, und in die Mitte der Jünger treten und sagen, Friede sei mit euch. Dieselbe Verwandlung mit dem Leibe unseres Herrn geschah, wird mit unseren Leiben geschehen, wenn dieselbe Kraft Gottes, die in ihm war, in uns ist, wird die Verwandlung durch die Kraft Gottes geschehen. Nicht durch eigene Anstrengung, sondern durch die Kraft Gottes. Was die Himmelfahrt unseres Herrn betrifft, so haben wir im Matthäus-Evangelium nur den Missionsbefehl, aber in Markus 16 haben wir den Missionsbefehl und wir haben auch den Bericht über die Himmelfahrt. Markus 16 von Vers 9 offenbarte sich der Herr den Seinen, dann von Vers 14 noch einmal und gab den Seinen den Befehl, den Missionsbefehl. Und dann steht in Vers 19 in Markus 16, nachdem nun der Herr Jesus zu ihnen geredet hatte, wurde er in den Himmel emporgehoben und setzte sich zu Rechten Gottes. Das war die Erfüllung von Psalm 110 von Vers 1. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich hinlege alle Feinde zum Schemel deiner Füße. In Lukas 24 haben wir die Beschreibung noch ein wenig genauer. Lukas 24, hier haben wir von Vers 36 die besonderen Merkmale, als sich der Herr den Jüngern offenbarte und von Vers 44 Bezug nahm auf das, was in den Büchern Mose, in den Psalmen und in den Propheten geschrieben stand, dass sich alles so erfüllte, wie es vorausgesagt worden war. Und dann in Vers 47, und aufgrund seines Namens muss Buße zur Vergebung der Sünden bei allen Völkern gepredigt werden, Zuerst aber in Jerusalem. Ihr seid die Zeugen dafür. Und wisset wohl, ich sende das Verheißungsgut meines Vaters auf euch herab. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis ihr mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Dann kommt die Beschreibung. Hierauf führte er sie hinaus bis an die Nähe von Bethanien. Bethanien liegt direkt, wenn man über den Ölberg hinausgeht, nördlich, auch dort waren wir früher, bis in die Nähe von Bethanien, erhob dann seine Hände und segnete sie. Und es begab sich, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde in den Himmel emporgehoben. Das ist eine Stelle, die mich besonders berührt, die mir besonders viel zu sagen hat. Unser Herr hat seine Hände segnend über die Seinen erhoben und ist so vor ihren Augen emporgehoben worden in die Herrlichkeit. Noch heute hat er seine Hände segnend über den Seinen ausgebreitet. Amen. Er wird nicht aufhören zu segnen, bis der Letzte gerufen und der Letzte gesegnet wurde und bis er sagen wird, kommet her, ihr Gesegneten, ererbet das Reich. Also dann noch die Stelle aus der Apostelgeschichte, dem ersten Kapitel, wo uns berichtet wird, dass unser Herr von einer Wolke aufgenommen wurde. Apostelgeschichte, Kapitel 1, von Vers 9. Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Als sie ihm unverwandt nachschauten, während er zum Himmel auffuhr, standen mit einem Mal zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen, die sagten, ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und blickt zum Himmel empor? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel emporgehoben worden ist, wird in derselben Weise kommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Brüder und Schwestern, wenn wir daran denken, dass 2000 Jahre gekommen und gegangen sind und dass alle Gläubigen dasselbe Wort lesen konnten, auch das Wort von der Wiederkunft des Herrn. Wenn wir dann daran denken, dass unser Herr speziell die letzte Generation beschrieben hat, wie sie denn sein würde vor seiner Wiederkunft, Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21, all diese Stellen berichten von Erdbeben. Ich musste gerade auch daran denken, als wir hörten, dass ein Erdbeben in der Nähe von Jakarta geschah. Vor 6 Wochen war ich tatsächlich in Jakarta, und zwar südlich von Jakarta auch. Und jetzt plötzlich über 3000 Tote und sehr viele Verwundete. Und die Angst geht umher. Und manchmal denke ich an das Wort aus dem Propheten Jesaja, dass der Moment kommen wird, wo die Erde wie eine Hängematte hin und her schwanken wird und stürzen wird. Jesaja 24, Jesaja 24, Vers 19. In Trümmer wird die Erde zertrümmert, in Splitter wird die Erde zersplittert, in Wanken und Schwanken gerät die Erde, hin und her taumelt die Erde wie ein Trunkener und schaukelt hin und her wie eine Hängematte und schwer lastet ihr Frevel auf ihr. Sie stürzt hin und steht nicht wieder auf. Ich lächle jetzt ein wenig, das habt ihr sicher gemerkt, wenn ihr nach vorne geschaut habt. Der Herr hat ja verheißen, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in denen Gerechtigkeit wohnt. Die alte Erde kann doch hinstürzen, braucht nicht wieder aufzustehen, sondern der neue Himmel und die neue Erde. Oh, wie groß und herrlich ist der Heilsplan unseres Gottes. Und wir dürfen die Generation sein. Und lass mich das auch noch ganz kurz erwähnen. Wir dürfen die Generation sein, die trotz der höchsten und tiefsten und umfangreichsten Offenbarungen nüchtern bleiben dürfen, nicht aus dem Gleichgewicht durch Gottes Gnade geraten, wenn ich heute hier sagen würde, was alles innerhalb der Endzeitbotschaft geschieht, ihr würdet es nicht fassen können. Wie viel Unbiblisches bis hin zur Auferstehung Brennhems und Zeltmission wir haben wird und so weiter, was alles gesagt, behauptet, verbreitet wird. Und Gott hat uns von Anfang an so geführt. Nur, wenn es eine Verheißung im Worte Gottes gibt, dann gibt es auch eine Erfüllung. Amen. Gibt es keine Verheißung im Worte Gottes, dann gibt es auch keine Erfüllung. Amen. Gott hat in uns die Ehrfurcht vor ihm und seinem Wort hineingelegt und er hat uns den Unterschied von Anfang an wissen lassen zwischen der Bedeutung des Originalwortes und all den Deutungen, die der Schrift beigemessen werden. Ich sage es und schreibe es, ich bin nicht bereit, eine einzige Deutung zu glauben. Ich mache es einfach nicht. Der Wortsame ist ein reiner göttlicher Same, der unvermischt bleibt für immer und ewig. Und wer aus Gott ist, der glaubt, wie die Schrift es sagt. Der wird nichts hinzufügen, wird nichts davon wegnehmen, wird alles so lassen, wie es geschrieben steht. Was den Heilsratschluss Gottes betrifft, hat Petrus in Apostelgeschichte 2 kurz, aber sehr zusammenfassend darauf Bezug genommen. Apostelgeschichte 2 ist ja eigentlich das Kapitel, das uns die Ausgießung des Heiligen Geistes vor Augen führt, aber dann auch wiederum das, was durch Jesus Christus, unseren Herrn, geschehen ist. Apostelgeschichte 2, ich lese nur von Vers 23. Diesen Mann, der nach dem festgesetzten Ratschluss und der Vorherbestimmung Gottes euch preisgegeben war, habt ihr durch die Hand der Gesetzlosen, hier noch schnell die Bemerkung, jedes Mal, wenn wir in der Schrift Gesetzlose oder auch in der Einzahl der Gesetzlose finden, dann sind es immer nicht Juden. Ein Jude ist der Mann des Gesetzes. Und die Nationen sind die Gesetzlosen. Der Antichrist kann nie ein Jude sein, weil er der Gesetzlose ist. Lesen wir weiter. Ihn habt ihr ans Kreuz nageln und hinrichten lassen. Gott aber hat ihn auferweckt, indem er die Wehen des Todes löste, weil er ja unmöglich vom Tode festgehalten werden konnte. Er konnte nicht festgehalten werden. Er war das Leben. Er war der Sieger. Er war heruntergegangen, um den Stachel des Todes nicht nur zu ziehen, sondern den Tod zu überwinden, und ist dann am dritten Tage auferstanden von den Toten. Wir sehen, dass Gott nicht nur Worte macht. Gott steht in der Tat hinter seinem Wort. Golgatha, die Kreuzigung, die Versöhnung ist göttliche Realität. Die Auferstehung ist göttliche Realität. Die Himmelfahrt, göttliche Realität. Und alles gehört zu dem großen Heilsplan unseres Gottes, der jetzt aus Gnaden zum Abschluss kommt. Ich lese nur noch aus Kolosser, dem ersten Kapitel, um uns nochmals vor Augen zu führen, wie die Apostel das Kommen des Herrn, die Wiederkunft Jesu Christi betont haben, aber auch unsere Zubereitung auf diesen glorreichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Kolosser, erstes Kapitel, lesen wir von Vers 13. Er hat uns ja aus der Gewalt der Finsternis gerettet und uns in das Reich des Sohnes seine Liebe versetzt. Das geschah mit uns und geschieht noch heute mit dem Volke Gottes. In ihm haben wir die Erlösung, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist ja das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene dieser göttlichen Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde ist, Gewalten und so weiter. Dann in Vers 18, ferner ist er das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Haben wir uns alle unterordnet? Ist er dein Haupt, mein Haupt, unser Haupt? Ist sein Wort gültig in unserem Leben? Ferner ist er das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, er, der in allen Beziehungen den Vorrang haben sollte. Denn es war Gottes Ratschluss, in ihm die ganze Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, nachdem er durch sein am Kreuz vergossenes Blut Frieden gestiftet hat. Durch ihn sowohl das, was auf der Erde, als auch das, was in den Himmeln ist, zu versöhnen. Es ist vollbracht, Amen. Es ist geschehen. Mit dir, mit mir, mit uns. Kein eigener Wille mehr, bestimme du allein. Beten können alle. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Aber wer kümmert sich um den Willen Gottes? Brüder und Schwestern, der Wille Gottes, so wie er durch den Sohn Gottes geschah, der sagen konnte, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Von dem geschrieben steht im Psalm, deinen Willen zu tun, bin ich gekommen, o Gott. Und dann im Hebräerbrief, durch diesen Willen sind wir ein für alle Mal vor Gott geheiligt worden, sofern unser Wille in den Willen Gottes gelegt wurde. Und der Wille Gottes geschehen kann, sind wir geheiligt, nicht nur erlöst, sondern geheiligt im Worte Gottes, das uns den Willen Gottes offenbart. Man braucht nur nachzulesen im Johannesbrief. Es ist wohl immer noch im 4. Kapitel, wo unser Herr von dem Licht spricht und von der Wahrheit und dass alle, die glauben würden, durch das Wort der Wahrheit getroffen und geheiligt werden. Brüder und Schwestern, kommen wir zum Schluss. Und ich muss doch noch die eine Bibelstelle lesen. Bruder Graf hat aus Jakobus 5 gelesen. Mir fiel auf, was in den letzten beiden Versen geschrieben steht. Mit Blick auf die vielen, die irregegangen sind. Leider muss man das so sagen. Jakobus 5, Vers 19 und 20. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abgeirrt ist und einer ihn zur Umkehr bringt, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehrung bringt, der wird damit seine Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken. Wenn ich das jetzt so hier lese, dann muss ich nur erwähnen, dass weltweit tatsächlich Abirrungen von der Wahrheit stattgefunden haben. Alles ist auf Bruder Brennen fixiert. Man geht so weit, dass behauptet wird, mit seinem Dienst hat alles ein Ende gefunden und erst wenn er wiederkommt, wird sein Dienst in der Gemeinde neu beginnen. Was es alles gibt, kann man der Öffentlichkeit gar nicht sagen. Ich für meinen Teil bin Gott dankbar, dass er uns die klare Unterscheidung gegeben hat, dass wir von Anfang bis zu Ende das wahre und klare, ewig gültige Evangelium predigen werden, so wie es hier geschrieben steht, bis zum letzten Atemzug. Man hat Bruder Brenhem zur Hauptsache gemacht, alles dreht sich um ihn, bis zu dem Bruder, der vor 36 Jahren ein neues Flugzeug bereitet hat, weil er meinte, Bruder Brenhem habe ihm gesagt, er werde ihn von Ort zu Ort fliegen. Und er hat jetzt vor ein paar Wochen gesagt, das Flugzeug ist zwar ganz verkommen, aber ich werde es neu instand setzen. Und 1977 habe ich darauf gewartet, dass der Prophet kommen sollte. Er ist nicht gekommen, aber jetzt nach 40 Jahren wird er kommen. Also, ich bringe das Flugzeug in Schuss und werde ihn dann von Stadt zu Stadt fliegen. Er ist ja ein Pilot. Brüder und Schwestern, für mich sind das einfach tragische Entwicklungen, die mir sehr großen Schmerz bereitet. Ich habe für einen einzigen Zweck mein ganzes Leben Gott geweiht, dass nach dem Heimgang Bruder Brenhems die Welt von der göttlichen Botschaft erfahren würde. Wenn ich heute hier sage, dass die Welt zu Lebzeiten Bruder Brenhems ja noch nichts von einer Botschaft gehört hatte, sie kannten Bruder Brenhem als ihn besonders begnadeten, mit besonderen Gaben ausgestatteten Mann. Und das wäre das Ende von allem gewesen, wenn nicht Gott dafür gesorgt hätte, dass ein neuer Anfang käme. Und heute geht niemand zu dem neuen Anfang zurück, sondern in den letzten 20 Jahren besonders sind all diese Richtungen entstanden von unbefugten Menschen, die gar kein Recht haben, mit dem Worte Gottes umzugehen. Geschweige haben sie Recht, die Aussprüche Bruder Brennims eigenmächtig zu deuten, ohne sie in die Heilige Schrift hineinzuführen und zu fügen. Bitte nichts für ungut, aber bei solcher Entwicklung kann der heilige Zorn Gottes schon über uns kommen. Und dieses Wort hat mich eben gerade angesprochen. Meine Augen fielen darauf, wenn jemand von der Wahrheit abgekehrt ist, wenn er Gnade vor Gott findet und sich zurechtbringen lässt, zum Worte zurückführen lässt, dann sind seine Sünden vergeben. Dann wird er wieder in die göttliche Ordnung eingefügt und dann geht's uns allen schon wieder besser. Gott will doch die göttliche Ordnung mit uns allen erreichen. Er wird es tun. Ich weiß nicht wie, aber Gott weiß es. Gott weiß es. Und er wird sein angefangenes Werk auf den glorreichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, vollenden. Wir sind dankbar für den gottgesandten Dienst Bruder Brennims. Wir alle wären in Denominationen geblieben und hätten nichts von dem gewusst, was Gott für diese Zeit verheißen hat. Doch es gibt kein Brennim-Evangelium und keine Brennim-Botschaft. Es gibt nur ein Evangelium, das Evangelium Jesu Christi, unseres Herrn. Es gibt nur eine Botschaft, die Heilsbotschaft unseres Gottes. Und dabei bleibt es für immer und ewig. Gelobt und gepriesen sei der Herr, unser Gott. Seid ihr nicht froh im Herrn? Hat euch Gottes Wort gestärkt? Dann wollen wir ihm jetzt die Anbetung darbringen. Wir stehen dazu auf. Ehe wir gemeinsam beten, wollen wir die Häupter neigen, die Herzen öffnen vor Gott im Herrn, in Dankbarkeit, im Gebet verharren, denn wahrlich, Gott hat Großes an uns hier getan, hat uns die Gnade geschenkt, in seinem Wort zu bleiben und damit in ihm zu bleiben. Während wir im Gebet verharren, lasst mich fragen, ob wir einige Gebetsanliegen haben, die wir dem Herrn im Glauben bringen können. Wir haben es ja schon von den beiden Fällen gehört, die wir dem Herrn auch noch bringen werden. Hebt kurz die Hand, ob für euch persönlich, ob für irgendjemand, der euch nahe liegt. Gott sieht alle Hände, Gott sieht alle Herzen, er weiß, was wir bedürfen. Großer Gott, wir schauen auf zum Gnadenthron, zu dem du, o Herr, als hoher Priester mit dem Blut des neuen Bundes hinaufgestiegen bist, um es dort vor dem Angesicht Gottes darzubringen. Wir danken dir, dass wir noch in der Gnadenzeit leben, dass wir noch zu dir kommen dürfen. Schenk uns allen neuen Mut. Nimm uns aus der Betrübnis heraus. Schenk neue Zuversicht, neuen Glauben, denn du bist mit uns alle Tage bis an der Weltende und niemand kann uns aus deiner Hand reißen. Wer will die Auserwählten Gottes anklagen? Wer will sie beschuldigen? Christus ist hier, der sie gerecht gemacht hat durch das Blut des neuen Bundes. Geliebter Herr und Heiland, wir danken dir für das herrliche Evangelium. Wir danken dir für die Erlösung, für Gnade und Heil. Wir danken dir für die Herausrufung, für die Zubereitung. Und wir danken dir schon für die Zeit der Erquickung, Du hast sie verheißen und du schenkst sie. Wir danken dir schon für die Vollendung deiner Gemeinde, ohne Flecken und ohne Runzel. Geliebter Herr, habe du deinen Weg mit allen. Erhöre jeden in jedem Anliegen, das vor dir gebracht wird, ob es persönlich, ob es für andere, ob es geistlicher Natur ist oder irdischer. Geliebter Herr, du hast alles einbegriffen, du hast am Leibe gelitten, du hast an der Seele gelitten und hast gesagt, meine Seele ist betrübt bis zum Tode. Du hast deinen Geist hingegeben, du hast dich ganz für uns hingegeben, damit unser Leib, unser Geist, unsere Seele, damit alles dir gehört und in die Erlösung einbezogen wird, bis hin zur Verwandlung unseres Leibes. Geliebter Herr, wir danken dir auch für dein Volk Israel. Es schmerzt uns, dass dein Volk diesen schweren, schmachvollen Weg gehen muss, verhöhnt von allen Völkern und preisgegeben. Aber du kennst die Deinen und wirst ihnen allen ein weißes Gewand geben und wirst das Blut rächen an den Bewohnern der Erde. So steht's geschrieben und so wird es sein. Geliebter Herr, habe du deinen Weg mit deiner erlösten Schar, mit deiner Gemeinde, mit allen Söhnen und Töchtern Gottes, mit dem Volk, das neu geboren wurde. Halleluja! Geliebter Herr, ich danke dir, dass wir heute als deine Gemeinde international versammelt sein dürfen und gemeinsam rühmen wir die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes und danken dir, dass du alles wohl machst. Auch die Gebetsanliegen bringen wir dir. Segne unseren geliebten Bruder Gassmann, segne das Anliegen unserer Geschwister mit ihrem Kinde. Segne alle, hilf alle und sei du gnädig und dir allein. Geben wir den Lobpreis, die Ehre und die Anbetung dir, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, unserem Gott, unserem Vater im Himmel, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Halleluja. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Setzt euch noch. Wir singen gemeinsam ein Lied. Hat jemand eins auf dem Herzen? 623. 623. Und Gott möge auch Gaben und Geber segnen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt im Juni nach China werde. Geplant ist es. Mal sehen. 623.
Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wer da glaubt, wird finden. Gottes Wort bleibt stets wahr. Richte den Blick nur nach oben, wie wie einst ins Abraham. Während die Sterne du zählst, Glaubensmut reichlich nahmt. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wer da glaubt, wird finden, Gottes Wort bleibt stets wahr. Glaube, wenn alles auch dunkel, wenn gleich das Herz dir bricht, nur ein paar Stunden es währt, dann strahlt das Sonnenlicht. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wer da glaubt, wird finden, Gottes Wort bleibt stets wahr. Glaube trotz der Verfolgung in deiner Trübsalsflut, wandelt dein Herr, der Sohn Gottes, und er macht alles gut. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wer da glaubt, wird finden, Gottes Wort bleibt stets wahr. Glaube, wenn Freunde versagen, einer bleibt dennoch treu. Jesus, dein Freund, wird dich tragen, er weint dich täglich neu. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wer da glaubt, wird finden, Gottes Wort bleibt stets wahr. Glaube in all deinen Nöten, bald geht es himmelwärts, dort wirst in Wahrheit du schauen, was hier geglaubt dein Herz. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wer da glaubt, wird finden, Gottes Wort bleibt stets wahr.
Lob und Dank sei dem Herrn. Meine Augen fielen gerade auf den Namen des Autors, Levi Petros, einer der größten Pfingstprediger Europas. Bruder Brenhem hat in Schweden in seiner Gemeinde gepredigt. Und wir wissen nicht, was daraus geworden ist. Wir haben nichts mehr gehört. Aber auch hier kein Tadel, nur die Frage, man kann von den Verheißungen Gottes singen, ob man sie annimmt, ob man sie glaubt, persönlich glaubt. Ja, es ist einfach so wichtig, Brüder und Schwestern, jede Verheißung zu glauben. Alle Verheißungen Gottes sind Ja und sind Amen. Wir wünschen besonders allen dienenden Brüdern gottesreichen Segen in allen Sprachen und allen Völkern. Wünschen unseren beiden Schwestern aus Chile ganz besonders den Segen des allmächtigen Gottes. Vieles ist dort im Umbruch und die meisten haben gar nicht gewusst, was dort vor sich geht. Bestimmt 98% oder sogar mehr Es ist immer nur die obere Schicht, die ausführende Schicht, die weiß, was sie tun. Alle anderen haben sich tatsächlich zur Gebetsgemeinschaft zusammengefunden und haben dem Herrn gedient, so gut sie wussten und konnten, haben nicht geahnt, was dort vor sich geht. Umso mehr danken wir Gott, dem Herrn, dass er die Seinen bewahrt hat und herrlich geführt, und umso mehr, dass er sich ihnen jetzt allzu treu erwiesen. Vom ersten Tage an haben sie die Botschaft aufgenommen, geglaubt und den Glauben mit dem Gehorsam verbunden. Das Ende wird gekrönt, nicht der Anfang, nicht die Mitte, das Ende wird gekrönt. Ende gut, alles gut. Unserem Gott und Herrn sei Preis und Ehre. Er segne auch ganz besonders Bruder Manfred und all unsere Brüder, Bruder Münch und all unsere Brüder dort in Chile, dass sie nicht verzagen, sondern ihre Blicke immer wieder neu auf den Herrn richten. Er wird's wohlmachen, gelobt und gepriesen sei sein herrlicher Name. Gott segne Bruder Barry, der ja auch im vorgerückten Alter ist, und alle Brüder. Gott segne, Gott segne. Wir stehen auf zum Schlussgebet. Himmlischer Vater, nochmals danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir in Ehrfurcht versammelt sein dürfen, in Ehrfurcht dein Wort gehört haben und alle Verheißungen glauben und sie erfüllt sehen dürfen. Geliebter Herr, welch eine Gnade hast du uns zuteil werden lassen, jetzt zu leben, die biblische Prophetie in ihrer Erfüllung weltweit zu sehen. O Gott, du hast deinen Knecht und Propheten gesandt. Du hast uns die Einführung in den prophetischen Teil der Heilsgeschichte aus Gnaden geschenkt. Und wir danken dir, dass du seit seinem Heimgang eine Fortsetzung hast auf der ganzen Erde, dass dein Wort als göttliche Botschaft läuft, in alle Lande hineindringt, sogar auf viele Inseln. Wir danken dir, ewig treuer Gott. Mögen die Auserwählten herausgerufen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes geführt werden. Möge die Einheit im Leibe Christi in der Gemeinde hergestellt sein. Sei du alles in allem. Segne dein Volk Israel und segne deine Gemeinde. Dein Wille geschehe im Himmel, auf Erden, durch uns, durch die Gemeinde, zur Ehre und zum Preise deines heiligen Namens. Amen.
Amen.
Amen, Halleluja.
Amen, Halleluja, du bist das A und O, Anfang und End. Du sollst der Erste sein, du sollst der Letzte sein in alle Ewigkeit. Halleluja. Du sollst der Erste sein, du sollst der Letzte sein in alle Ewigkeit. Halleluja.
Amen. Amen. Jeder reicht jedem die Hand, wünscht euch Gottes Segen.